NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Fasten für den Klimaschutz. Norddeutsche Kirchen rufen zu nachhaltigem Leben auf. Ein Feiertag ohne Grund zum Feiern. Zur Debatte um den Reformationstag in Niedersachsen. Polygamie. Nicht mit mir. Deutsche Musliminnen und die Vielfachehe und 50 Jahre für den Frieden, die Laienorganisation Sant'Egidio. In der kommenden Woche beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit vor Ostern. Für Christinnen und Christen ist das traditionell eine Zeit der Besinnung und der Umkehr. Und die zeigt sich zum Beispiel ganz klassisch im Verzicht auf Alkohol, Fleisch oder Süßigkeiten. Fasten heute kann aber auch ganz anders aussehen. Vegan kochen, Verzicht auf Plastikmüll oder jeden Tag meditieren sind da nur einige Beispiele. Im Norden laden die evangelischen Kirchen in Oldenburg und Bremen, die evangelische Nordkirche und das katholische Bistum Hildesheim zum Klimafasten ein, für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. So viel du brauchst, lautet das biblische Motto der Aktion. Und Andrea Fein, die Klimaschutzbeauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, hat die Initiative mit ins Leben gerufen. Ich habe vor der Sendung mit Andrea Fein gesprochen und sie zunächst gefragt, wie Klimafasten funktioniert.
Das ist ganz einfach. Wir haben eine Fastenbroschüre vorbereitet, die vorsieht, dass man in jeder Fastenwoche sich einem Thema zuwenden kann. Und das kann zum Beispiel sein, sich Zeit einmal für sich selber zu nehmen, Einkehr zu halten. Aber in einer weiteren Woche geht es darum, sich Zeit zu nehmen, anders unterwegs zu sein oder anders zu kochen und zu essen. So widmet sich jede Woche einem anderen Thema. Immer unter dem Gesichtspunkt, wie kann ich meinen Lebensstil darauf ausrichten, vielleicht einmal innezuhalten, was mache ich bisher und wie könnte ich es anders machen, nämlich klimagerechter und klimaschonender.
Was hat das mit christlicher Spiritualität zu tun, wenn ich mehr Fahrrad fahre oder wenn ich mal ein neues Rezept ausprobiere?
Ja, die Grundidee, die ja hinter der Fastenaktion steckt, ist die christliche Tradition, in der Zeit vor Ostern ja des Leidens zu gedenken. Und der Klimawandel verursacht Leiden, so dass wir mit jedem kleinen Schritt, mit dem wir dazu beitragen können, den Klimawandel aufzuhalten und vor allen Dingen zur Bewahrung der Schöpfung beizutragen, hilft ja. Viele sagen ja oftmals, ach, wenn ich alleine was mache, das bringt nicht viel. Aber wir müssen einfach mal gucken, wir sind ja viele. Und wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, ist das in der Summe ja eine ganze Menge.
Vom Leid sprachen Sie. Das Leid, das vom Klimawandel erzeugt wird, das betrifft natürlich vor allem Menschen in armen Ländern im globalen Süden. Und das ist weit weg von unserem Alltag, vom Alltag der Menschen in Oldenburg und in den ländlichen Regionen hier im Norden, die ja das Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen, zum Teil sogar auch, um sonntags zur Kirche zu fahren. Wie steht es denn um das Klimabewusstsein in den Kirchengemeinden im Norden?
Ich nehme es wahr, dass sehr wohl ein großes Bewusstsein da ist. Und Sie haben recht. Wir können nicht immer alles das so umsetzen, wie wir es vielleicht gerne möchten, weil uns die öffentlichen Verkehrsmittel fehlen im ländlichen Raum, um zum Beispiel zur Arbeit zu fahren. Aber vielleicht hat man auch andere Möglichkeiten, nochmal wieder zusammenzukommen. Zum Beispiel, dass man doch nochmal intensiver guckt, kann ich Fahrgemeinschaften bilden? Das wäre ja auch schon ein Schritt. Oder wenn ich das nicht im Bereich der Mobilität bewirken kann, mich klimaschonender zu verhalten, weil mir da Grenzen gesetzt sind, habe ich vielleicht in anderen Feldern Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Energieversorgung, im Energieverbrauch, im häuslichen Bereich zu schauen, wo verbrauche ich mehr Energie als nötig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Winterzeit ans Heizen denke, welche Temperatur möchte ich in meinem Raum haben? Schön kuschelig warm, müssen es 22, 23 Grad sein oder reichen mir vielleicht auch mal 20 Grad Raumtemperatur und ich ziehe doch die Strickjacke an.
Viele, viele Tipps und Anregungen findet man in der Broschüre und in den Materialien zu der Fastenaktion. Und da geht es, Sie haben es schon gesagt, jede Woche um einen bestimmten Bereich. Und da geben Sie Tipps wie einen Tag mal das Handy auslassen. Das Auto stehen lassen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ausprobieren, dann in einer Woche die Ernährung. Sie regen an, auch mal ohne Fleisch zu kochen. Das sind viele kleine, vorsichtige Ideen und freundliche Anregungen, möchte ich mal sagen. Aber es ist kein radikaler Wandel des eigenen Lebensstils und auch kein besonders großes Opfer, das da den Fastenden abverlangt wird. Ich habe den Eindruck, dass Kirche schon fordernder und radikaler war in Sachen Klimaschutz und Fasten.
Wir können ja mal schauen, wen spricht das vielleicht an? Diejenigen, die vielleicht schon viel weiter sind. Die sagen, das, was in dieser Broschüre drinsteht, das mache ich alles schon. Ich muss viel mehr machen. Keine Frage, da kann man auf jeden Fall auch noch radikaler fordern. Wenn wir aber diese Broschüre in eine Breite bringen möchten und auch die Diskussion anregen möchten, weil es auch viele Menschen gibt, die sich damit noch nicht so viel befasst haben, ist es sicher leichter, mit einem kleinen Schritt anzufangen. Und jedes Mal, wenn ich merke, och, das gelingt mir, ich kann meine Routine durchbrechen, ich verhalte mich in dieser einen Sache vielleicht schon klimafreundlicher, kann ich mich ja Schritt für Schritt annähern, mehr zu tun. Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Politisch scheint der Klimaschutz im Moment keine große Rolle zu spielen. Die UN-Klimaziele für 2020 werden nicht mehr vordringlich verfolgt. Auch im Entwurf des Koalitionsvertrages ist von der ökologischen Wende nicht viel zu lesen. Wie kann Kirche sich da positionieren? Wirkt Ihre Aktion über den kirchlichen Raum hinaus?
Also über Kirchengemeinden hinaus fragen auch zum Beispiel Schulen und andere Einrichtungen unsere Fastenbroschüre nach, sodass auf jeden Fall ganz offensichtlich eine breitere Debatte zustande kommt und dieses Angebot breiter wahrgenommen wird. Die Kirchen sind ja durch zum Beispiel durch die Klimaallianz Deutschland auch mitvertreten in dem politischen Diskurs und der Diskussion darum, was auf politischer Ebene im Klimaschutz getan werden kann. Ich glaube, wir unterschätzen, was wir erreichen können. Wir kriegen ja nicht für alles eine Rückmeldung. Von daher halte ich auf jeden Fall so eine Fastenaktion für eine ganz große Chance, in der Breite auch eine Diskussion zustande zu bringen, was kann jeder Einzelne oder eben eine Gruppe oder Institution auf den Weg bringen.
Das war Andrea Fein, die Beauftragte für Klimaschutz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Informationen und Materialien zur Fastenaktion »So viel du brauchst« finden Sie im Internet unter klimafasten.de. Niedersachsen bekommt einen weiteren Feiertag. Das hatte Ministerpräsident Stefan Weil im Wahlkampf versprochen. Und geht es nach ihm, dann steht auch fest, welcher Tag das sein soll. Der Reformationstag. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn unter den niedersächsischen Religionsgemeinschaften gibt es große Vorbehalte gegen den 31. Oktober. In der vergangenen Woche hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung zur Diskussion darüber eingeladen und Jan Ehlert war dabei.
Arend de Vries war an diesem Abend wirklich nicht zu beneiden. Der geistliche Vizepräsident des Landeskirchenamtes der Evangelischen Landeskirche Hannovers hatte die undankbare Aufgabe, die Wahl des Reformationstages als Feiertag zu verteidigen und warb um Unterstützung.
Wir wollen dieses Fest, wenn es denn kommt, nicht als ein kircheninternes Fest. Wir wollen es nicht zur evangelischen Profilierung, sondern wir wollen es als gesellschaftlicher Akteur mit anderen Konfessionen, mit anderen Religionen und auch mit den Menschen, die keine religiöse Bindung haben, zusammengestalten, damit wir einen Feiertag haben, der in dieser Gesellschaft etwas bedeutet und nicht einfach nur arbeitsfrei ist.
Doch diesen Feiertag mitzugestalten, das kommt für die Vertreter der anderen Konfessionen in Niedersachsen nicht in Frage.
Sie werden diesen Feiertag, wenn es der Reformationstag werden sollte, ohne die Juden in Niedersachsen durchführen. Das ist ganz sicher, so sicher wie ich heute sage, wie das Amen in der Kirche.
So Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden. Ein Feiertag im Zeichen Martin Luthers, der offen antisemitische Texte geschrieben hat, das sei für ihn untragbar. Auch Prälat Felix Bernhard von der katholischen Kirche lehnte ab, genauso wie Guido Wiesner vom Humanistischen Verband Niedersachsen.
Also wir würden arbeiten. Klingt jetzt vielleicht lustig, aber wir sehen ja auch hier an der unterschiedlichen Gemengelage, dass das Thema Religion auch immer noch sehr viel in Anführungsstrichen Sprengstoff bietet für umfangreiche Diskussionen.
Warum schließlich solle dieser ein religiöser Feiertag werden, so Wiesner, und nicht ein weltlicher? Er appellierte für den 10. Dezember, den Tag der Menschenrechte. Ein Datum, das beim Publikum gut ankam, doch es gab auch zahlreiche weitere Vorschläge.
Und zwar würde ich vorschlagen, den 23. August als Tag der Freiheit.
Irgendwas, was einen konkreteren Bezug zu unserem täglichen Leben hat, wie zum Beispiel den Europatag.
Der 13. April, der frühlingshafte 13. April. Am 13. April 1951 ist die niedersächsische Verfassung in Kraft getreten.
Man könnte also ohne Probleme zahlreiche weitere Feiertage einführen in Niedersachsen, doch nicht mit den Unternehmerverbänden, für die Hauptgeschäftsführer Volker Müller auf dem Podium saß.
Politik feiert eine große Party und lässt die Zeche die Wirtschaft zahlen. Und das sehe ich nicht ein.
Sein nicht ganz ernst gemeinter Kompromissvorschlag?
Lass uns doch mal über den 29. Februar nachdenken.
Viele Vorschläge also, aber keine Einigung. Besonders enttäuscht zeigten sich die Teilnehmer dabei vom Vorgehen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, sich trotzdem so früh festzulegen.
Weil hat gar keinen gefragt. Und wir sind auch nur zur Show angehört worden. Wir sind nicht angehört worden, weil da ernstlich der Versuch unternommen wurde, uns anzuhören und unsere Meinung zu hören und vielleicht dann abzuwägen. In keiner Weise. Das Ergebnis stand von Anfang an fest, die Anhörungen waren reine Show.
Und so wurde deutlich, im niedersächsischen Parlament kann Stefan Weil dank der Großen Koalition wahrscheinlich mit einer Mehrheit für den Reformationstag rechnen. Die Lust, das zu feiern, ist vielen Niedersachsen aber bereits vergangen.
Zur Debatte um den zusätzlichen Feiertag in Niedersachsen war das ein Beitrag von Jan Ehlert. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier auf NDR Info.
In der neuen Bundesregierung soll das Amt eines Bundesbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit geschaffen werden. Das geht aus dem Entwurf des Koalitionsvertrages von Union und SPD hervor. Religionsfreiheit sei ein zentrales Menschenrecht, das weltweit zunehmend eingeschränkt oder komplett in Frage gestellt würde, heißt es darin. Die Solidarität der deutschen Bundesregierung gelte allen benachteiligten religiösen Minderheiten. Dazu zähle der beharrliche Einsatz für viele Millionen verfolgter Christinnen und Christen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, hat die Einführung eines solchen Beauftragten für Religionsfreiheit begrüßt. Kritik übte der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom dagegen an dem Kompromiss zum Familiennachzug von Flüchtlingen. Die Kirche sehe mit großer Sorge, dass das Recht auf den Nachzug im neuen Koalitionsvertrag aufgegeben worden sei, sagte Bedford-Strom. Diese Kritik teilt auch der Bund der deutschen katholischen Jugend. Eine Begrenzung stehe nicht im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention. Auch Vertreter der Muslime zeigten sich enttäuscht. In Zeiten verbaler und körperlicher Angriffe auf Muslime und ihre Einrichtungen sei es mehr als nötig, das Thema Islamfeindlichkeit gesondert zu thematisieren, sagte der Vorsitzende des Islamrates Burhan Kessiji. Erzbischof Stefan Heese hat den deutlichen Sparkurs des Erzbistums Hamburg verteidigt. Vor dem Hintergrund der Verschuldung kündigte er einen teilweisen Rückzug der Kirche aus ländlichen Gebieten an. Schleswig-Holstein und Mecklenburg seien so große Gebiete, dass die Kirche unmöglich flächendeckend präsent sein könne, sagte er im Interview mit den Flensburger Nachrichten. Wo konkret es weitere Einschnitte geben werde, sei noch nicht klar. Der Erzbischof begrüßte alle Lösungsvorschläge, wie etwa die Initiative um den Hamburger Anwalt Christian Berntsen, die alle 21 katholischen Schulen in der Hansestadt übernehmen und in einer Genossenschaft fortführen will. Die Pläne müssten aber einer Realitätsprüfung unterzogen werden. Das katholische Bistum Eichstätt wird von einem Finanzskandal erschüttert. Ein ehemaliger Mitarbeiter soll mit einem Verbündeten durch ungesicherte Kredite auf dem US-Immobilienmarkt dem Bistum einen Schaden von bis zu 60 Millionen Dollar zugefügt haben. Aufgedeckt wurde der Schaden durch eine Transparenzoffensive, die der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke 2015 gestartet hatte. Hanke äußerte sich selbstkritisch. Er persönlich habe möglicherweise nicht schnell genug gehandelt. Aus heutiger Sicht wäre es besser gewesen, er hätte bereits 2009 einen ausgewiesenen Fachmann und Nichtgeistlichen zum Finanzdirektor ernannt. Es sei eine Gefahr, in der Kirche zu viel zu glauben und zu wenig zu kontrollieren, räumte der Eichstätter Bischof ein. Der Zentralrat der Juden in Deutschland drängt auf eine Überarbeitung des umstrittenen polnischen Holocaust-Gesetzes. Das geht aus einem Brief des Zentralratspräsidenten Josef Schuster an den polnischen Botschafter in Deutschland Andrzej Przyłębski hervor. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland betrachte das neue Gesetz mit tiefer Sorge und hoffe, dass es in dieser Form nicht in Kraft trete, heißt es dort. Schuster betont, dass es zwar vollkommen inakzeptabel sei, deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager als polnisch zu titulieren. Das Gesetz sei jedoch zu vage formuliert und daher geeignet, jede Person zu bestrafen, die von Untaten polnischer Bürgerinnen und Bürger berichte. Dies könne vor allem Shoah-Überlebende betreffen, die von ihrem Schicksal berichten, warnt Schuster. Das neue polnische Holocaust-Gesetz sieht unter anderem Geldstrafen oder bis zu 3 Jahre Haft vor, wenn jemand öffentlich und entgegen den Fakten dem polnischen Volk oder Staat die Verantwortung oder Mitverantwortung für vom Dritten Reich begangenen Nazi-Verbrechen zuschreibt.
Soweit die Meldungen. In Deutschland ist Polygamie verboten, aber die Vielehe gibt es immer noch, etwa bei den Mormonen in den USA und auch in islamisch geprägten Ländern. Als vor kurzem bekannt wurde, dass zwei geflüchtete syrische Männer im Landkreis Pinneberg ihre Zweitfrauen zu sich holen durften, sorgte das für einige Empörung. Dabei wird diese Lebensform auch von den meisten Musliminnen und Muslimen in Deutschland abgelehnt. Hüseyin Topel berichtet.
Lamia Kador, Islamwissenschaftlerin und Lehrerin mit syrischen Wurzeln, kennt das Thema Polygamie aus nächster Nähe. Sie hat drei Großmütter und sogar Onkel, die jünger sind als sie. Ihr Großvater heiratete in Syrien eine zweite Frau.
Die Erstfrau konnte ihm nicht mehr Kinder schenken als vier, es war ihm aber zu wenig. Und dann hat er sich eine Zweitfrau genommen, mit der er dann 11 Kinder hatte. Aber ich weiß, dass die Generation darauf, also sprich die Generation meiner Eltern, keiner von denen mehr eine Polygamie eingegangen ist. Das heißt, es nimmt schon tendenziell ab, weil einfach auch die Moderne Platz in diese Gesellschaften gefunden hat.
Wie viele Männer und Frauen in Deutschland polygam zusammenleben, ist nicht bekannt. In Moscheen geschlossene Ehen werden nicht registriert. Mehtab Kulin ist eine moderne, verheiratete Muslimin aus Hamburg. Polygamie? Das kommt für sie nicht in Frage.
Ich habe vor unserer Hochzeit nicht einmal Scherz über dieses Thema geduldet. Es ist für mich unvorstellbar, jemanden zu heiraten, der solche Absichten hat. Nicht mit mir. Aber Gott sei Dank ist mein Mann nicht so einer. Ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der heute anders über dieses Thema denkt.
Die Vielehe ist in Deutschland per Gesetz nicht erlaubt. Aber Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, werden in der Regel nach dem Recht des Heimatlandes von den deutschen Behörden anerkannt. Bei der Vielehe wird im Einzelfall entschieden. Im Kreis Pinneberg etwa wurde zwei syrischen Flüchtlingen der Nachzug ihrer Zweitfrauen genehmigt. Nicht, um diese als Ehefrauen anzuerkennen, sondern um Mütter mit ihren Kindern zu vereinen. So heiratet an Frauen, die euch gut erscheinen, 2, 3 oder 4. Wenn ihr fürchtet, nicht gerecht zu sein, heiratet nur eine. So steht es im Koran. Die Vorschriften des Koran verpflichten jedoch auch Männer, die mehr als eine Frau haben wollen, zu strenger Gleichbehandlung, finanziell, körperlich und auch emotional. Wer diese Bedingungen nicht erfüllen kann, sollte nur eine Ehefrau haben.
Der Koran spricht ja eher davon, auch die Hadithe über Mohammed, dass die Mehrehe jetzt nicht unbedingt anempfohlen wird. Dass sie zwar möglich ist, aber dass die Empfehlung eher in Richtung Monogamie geht. Ja, das wird schon so klar gesagt.
Die Islamwissenschaftlerin erinnert auch daran, dass die Stellung der Frau in der vorkoranischen Gesellschaft noch sehr ungeschützt war. Männer konnten über Leben und Tod ihrer Frauen und Kinder entscheiden.
Der Koran erzählte davon in einer Sure weiter hinten im Koran, dass man aufhören solle, neugeborene Mädchen bei lebendigem Leib zu verscharren. Also es gab diese Praxis, die doch sehr frauenfeindlich war.
Betrachtet man die Situation der arabischen Frauen vor 1400 Jahren, erkennt man in den Regeln zur Polygamie also durchaus einen sozialen Fortschritt.
Möglicherweise gab es Zeiten, in denen die Polygamie nutzvoll war, klingt jetzt merkwürdig, ja, aber in der die Polygamie für die damaligen Verhältnisse einen Sinn machte, eben vielleicht soziale Absicherung. Aber das heißt nicht, dass sie für immer Sinn machen muss.
Der Islam sei kein theologisches oder ethisches Konzept, das kontextlos gelebt werden könne, so Kador. Er müsse immer in die jeweilige Zeit eingebettet werden, um sinnvolle und pragmatische Lösungen zu finden. Das gelte auch für die Polygamie.
Also mir persönlich geht es immer auch darum, zu schauen, was der koranische Geist ist, der göttliche Geist, was daran offenbart ist, und das dann in die heutige Zeit zu übertragen. Wenn der erste Impuls war, Frauenrechte zu stärken und Frauen zu emanzipieren, ja, dann muss das heute weitergedacht werden.
Über Polygamie im Islam berichtete Hüseyin Topel. Die 68er werden 50. Auch in der katholischen Kirche gibt es sie. Bewegt von der Aufbruchstimmung des Zweiten Vatikanischen Konzils und der 60er Jahre gründeten römische Schülerinnen und Schüler rund um den Gymnasiasten Andrea Riccardi im Februar 1968 eine Bewegung für Gebet und soziales Engagement, Sant'Egidio. Im Laufe der Jahrzehnte wurde diese kleine Gruppe junger Menschen zu einem unverzichtbaren Akteur der internationalen Friedensarbeit. Heute zählt die Laienbewegung mehr als 60.000 Mitglieder in 70 Ländern. Zum Jubiläum berichtet Corinna Mühlstedt aus Rom.
Die Kirche Santa Maria in Trastevere ist in Rom jeden Abend bis auf die letzte Bank gefüllt, wenn sich die Mitglieder von Sant'Egidio hier zum Gebet treffen. Nur wenige Schritte von der Basilika entfernt hat die Gemeinschaft in einem ehemaligen Kloster, das dem heiligen Ägidius geweiht war, ihren internationalen Sitz. Der Generalsekretär der Laienbewegung, Cesare Zucconi, erinnert sich.
Sant'Egidio ist Ende der 60er Jahre entstanden. Das waren natürlich Jahre, wo man alles kritisiert hat. Alles war auch sehr politisch. Die Jugendlichen, die Gemeinschaft angefangen haben, haben dieses Klima ihrer Generation, ihrer Zeit geatmet. Aber es waren auch die Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit diesem Aufbruch in der katholischen Kirche. Das Evangelium bedeutete für diese Jugendlichen auch zu entdecken, dass die erste Kritik war die Kritik an sich selbst. Die erste Änderung war die Änderung des eigenen Herzens. Wir sagten damals, nur neue Menschen können eine neue Welt aufbauen.
Cesare und die anderen Mitglieder von Sant'Egidio unterstützen sich seither gegenseitig bei ihrem Wunsch, das Evangelium im Alltag zu leben. Innerhalb der katholischen Kirche gilt ihre Gemeinschaft als öffentlicher Verein von Gläubigen. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Gebet sowie der Einsatz für Arme und Schwache. Ehrenamtlich helfen die katholischen Laien Kindern in Slums, Obdachlosen und AIDS-Patienten, Behinderten und Migranten. Eines der jüngsten Projekte, das Sant'Egidio zusammen mit den evangelischen Kirchen Italiens aufgebaut hat, nennt sich Humanitäre Korridore. Es ermöglicht einer begrenzten Zahl von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen eine gut organisierte Einreise nach Italien durch ein humanitäres Visum. Der langjährige Leiter der lutherischen Gemeinde Roms, Pfarrer Jens Martin Kruse, erklärt:
Es primär geht es ja darum, Menschen zu helfen. Und dieses Projekt der humanitären Korridore ist ein wichtiges Zeichen der Ökumene. Und wir zeigen an der Stelle als christliche Kirchen Politikern, dass es durchaus auch innovative Wege geben kann und man sich mit der Faktizität der Verhältnisse nicht zufrieden geben darf.
Durch Luftbrücken aus dem Nahen Osten und Nordafrika konnten die humanitären Korridore schon mehr als 1000 Flüchtlinge sicher nach Italien bringen. Unter ihnen waren viele Familien mit kleinen Kindern. Frankreich und Belgien haben sich dem Modell inzwischen angeschlossen. Man hofft, dass weitere Länder dem Beispiel folgen, so auch Deutschland. Schließlich gehe es darum, Kriegsopfer aus völlig ausweglosen Situationen zu retten, betont Daniela Pompei, die das Projekt bei Sant'Egidio betreut. Die Europäische Union muss sich dringend einigen und neue Regelungen für den Zustrom der Flüchtlinge finden. Die gegenwärtige Situation ist untragbar. Es muss für Flüchtlinge mehr offizielle Wege geben, bereits außerhalb der Europäischen Union Visa zu erhalten. Wir haben dieses Projekt initiiert, um zu beweisen, dass das möglich und sinnvoll ist. Armut und Not sind ein Nährboden für Gewalt, Terror und Krieg. Das weiß man bei Sant'Egidio aus jahrzehntelanger Erfahrung. Die Flüchtlingsfrage ist für die Gemeinschaft daher eng verbunden mit ihrem weltweiten Engagement für den Frieden. ...1986 lud Johannes Paul II. Erstmals internationale Vertreter aller Religionen und Konfessionen zu einem gemeinsamen Friedensgebet nach Assisi ein. Seither organisiert Sant'Egidio alljährlich in einem anderen Land Europas ein interreligiöses Gebet nach demselben Muster. Diese Form des Dialogs, so Cesare Zucconi, sei auch heute eine gültige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen von Terror und Krieg.
Wir glauben, dass es eine Alternative gibt. Aber diese Alternative kann nur durch den Dialog verwirklicht werden. Ich denke, so dieses Gebet, also dieser Weg hat langsam immer mehr Menschen zu dem Dialog gewonnen. Menschen, die nicht unbedingt überzeugte Leute des Dialoges waren, die dazu gewonnen wurden. Und wo es heute eine gewisse Selbstverständlichkeit gibt, sich gemeinsam den Fragen unserer Welt zu stellen.
Die Bedeutung der Friedensgebete von Sant'Egidio bringt der Landesbischof der Nordkirche Gerhard Ulrich auf den Punkt, wenn er sagt, sie seien ein
Beitrag für eine Welt, die sich danach sehnt, dass nicht die Zerrissenheit, nicht der Hass, nicht die Gewalt das letzte Wort haben. Alle Religionen haben ein riesengroßes Friedenspotenzial und es kommt darauf an, diese Kräfte zu bündeln.
Das war ein Beitrag von Corinna Mühlstedt über 50 Jahre Sant'Egidio. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Nachmittag um 17.05 Uhr hören Sie hier auf NDR Info die Reihe Forum am Sonntag. Heute mit der Sendung Keine Angst vorm Fühlen, auf der Suche nach der Intelligenz des Herzens. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.